SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Themen. Im Osten der Ukraine bleibt es ruhig, trotz verstrichenem Ultimatum. Die Zürcher Kantonalbank bekommt vom Kanton nur einen Bruchteil des Geldes. Wir fragen nach den Konsequenzen. Ein Video zeigt röchelnde Menschen in Syrien. Es soll wieder ein Giftgasangriff erfolgt sein. Und kann ein alter Hafenkran Kunst sein?
Ein Blödsinn ist das. Und das Geld ausgeben für so einen Kaffee, schauen Sie mal den Rosthaufen an.
Zürich diskutiert und wir auch im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Und den Nachrichtenüberblick hat Simon Doy.
Im Osten der Ukraine haben prorussische Separatisten ein Ultimatum der Regierung in Kiew verstreichen lassen. Übergangspräsident Turchinov hatte mit einem Einsatz von Antiterroreinheiten gedroht, sollten besetzte Verwaltungsgebäude nicht bis heute Morgen geräumt werden. Offenbar fand bisher aber kein solcher Einsatz statt und Turchinov zeigte sich grundsätzlich offen für eine Abstimmung über die Zukunft der Ostukraine. Eine solche könnte am 25. Mai, am gleichen Tag wie die Präsidentenwahl, abgehalten werden, sagte er. Der Kanton Zürich ist nicht bereit, seiner Bank, der Zürcher Kantonalbank, 2 Milliarden Franken zu geben, damit sie ihre Eigenmittel aufstocken kann. Das Kantonsparlament hat stattdessen 0,5 Milliarde Franken bewilligt. Das sei ausreichend, fand eine Mehrheit. Damit will das Kantonsparlament die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Bank bewusst bremsen. Zwar darf die Zürcher Kantonalbank weiterhin in anderen Kantonen und im Ausland Geschäften, allerdings nur mit Auflagen. Die Bank solle weder das Inland noch das Ausland mit Filialen überziehen. Die Wettbewerbskommission WEKO hat Bilanz gezogen zum letzten Jahr. Demnach büßte die WEKO 2013 zwei Preiskartelle. Das eine betraf Straßenbauer im Kanton Zürich, die bei Ausschreibungen vorgängig die Preise abgesprochen und bestimmt hatten, wer den Zuschlag bekommen soll. Das andere Kartell betraf verschiedene Fluggesellschaften, die Preise für den Transport von Luftfracht untereinander abgemacht hatten. Die Wettbewerbskommission betont, diese Kartelle habe man dank Hausdurchsuchungen und der Selbstanzeigeregelung aufdecken können. Diese sieht vor, dass Firmen, die das Kartell auffliegen lassen und mit der WEKO zusammenarbeiten, unter Umständen gar keine Buße bezahlen müssen. Ein ehemaliger politischer Aktivist aus Chile kann eingebürgert werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und sich damit gegen das Bundesamt für Migration gestellt. Dieses hatte argumentiert, eine Einbürgerung könnte die chilenische Regierung verärgern und damit die äußere Sicherheit der Schweiz gefährden. Dieser Schluss ist aber laut dem Bundesverwaltungsgericht nicht zulässig. Zudem lebe der Chilene seit 17 Jahren in der Schweiz und sei hier integriert. Weil die Beweise einer Überwachungskamera klar waren, ist ein Luzerner Polizist verurteilt worden wegen einfacher Körperverletzung und Amtsmissbrauchs. Der Polizist hatte letzten Juni in einem Uhrengeschäft in Luzern einen festgenommenen Einbrecher mehrmals mit dem Fuß getreten. Eine Überwachungskamera filmte die Tat. Die Sendung Rundschau des Schweizer Fernsehens hatte einen Ausschnitt aus dem Video veröffentlicht. Der Luzerner Polizist wird mit einer bedingten Geldstrafe und einer Buße von 1'000 Franken bestraft. Bei der Suche nach der Boeing der Malaysia Airlines setzen die Experten nun auf ein unbemanntes U-Boot. Es läuft mit Batterie und kann während 20 Stunden bis maximal 4'500 Meter tief tauchen. Das Unterwasserfahrzeug solle so bald als möglich eingesetzt werden, teilte der australische Einsatzleiter mit. Per Schiff werde nicht mehr nach Signalen des Flugschreibers gesucht. Die Batterien der Blackbox dürften inzwischen leer sein, sagte er weiter. Bei einem Sprengstoffanschlag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja sind am Morgen nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Die Explosion habe sich auf einem großen Busbahnhof ereignet. Zahlreiche Verletzte seien in die umliegenden Spitäler gebracht worden. Gemäß Medienberichten brannten mindestens 30 Busse. Über die Urheber des Anschlags gibt es noch keine Informationen. Das Wetter: heute und morgen scheint oft die Sonne. In den zentralen und östlichen Alpen sind die Wolken dichter und lokal fällt etwas Regen oder Schnee. Morgen gibt es im Norden nur noch 12 Grad, im Süden mit kräftigem Nordföhn 23 Grad.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Wird die ZKB nach dem Kantonsratsentscheid nun schrumpfen müssen? Klimaschutz, der den Namen verdient, wäre finanzierbar. Warum es wohl trotzdem nicht so bald dazu kommt? Kunst kann viel, zum Beispiel für hitzige Diskussionen sorgen, auch bei den Kleinsten in Zürich.
Es ist einfach nur Kunst, zusammen geteilt zu werden und ein bisschen Werbung für Zürich.
Ich weiß nicht, wieso, dass man das als Kunst bezeichnet.
Und unser Gast im Tagesgespräch sagt:
Wenn man so will, kann man vielleicht schon sagen, es ist auch wieder einmal eine Chance, die eigene Stadt anders wahrzunehmen.
Zuerst aber zur Staatsbank des Kantons Zürich. Gewünscht hatte sich die Zürcher Kantonalbank 2 Milliarden Franken frisches Kapital. Aber die ZKB bekommt nun vom Kanton nur gerade einen Viertel davon, also eine halbe Milliarde. Das Zürcher Kantonsparlament nimmt damit seine Kantonalbank, die viertgrößte Bank der Schweiz übrigens, an die kurze Leine. Wie es zum Entscheid kam, verfolgte Kurdin Vinzenz.
Bald 150 Jahre alt ist die Zürcher Kantonalbank, die ZKB, gegründet damals als Bank für den kleinen Mann, den Bauern, den Gewerbler, den Arbeiter im Kanton. Gedacht als Gegenmodell zur damaligen Kreditanstalt, diese hat der Eisenbahnbaron Alfred Escher einige Jahre zuvor gegründet. Die ZKB, eine Bank für das Volk, gesteuert vom Volk, vertreten durch das Kantonsparlament. Das ist die Bank bis heute. Der Zürcher Kantonsrat ist sozusagen die Generalversammlung der ZKB. Das gibt es so bei keiner anderen Kantonalbank. Die ZKB ist aber unterdessen die viertgrößte Bank der Schweiz und systemrelevant, wie die Finanzmarktaufsicht kürzlich festgelegt hat. Und die Bank brauche mehr Kapital, sonst werde es schwierig, die neuen strengen Eigenkapitalvorschriften zu erfüllen, sagte Bankpräsident Jörg Müller-Ganz, der im Kantonsrat als Bittsteller das Wort ergreifen durfte, mit einem Vergleich.
Das ist wie wenn die Olympia-Qualifikationslimit im Hochsprung von 2 Meter auf 3 Meter erhöht würde. Für uns bedeutet der Meterunterschied 3,1 Milliarden Schweizer Franken.
Mit den zusätzlichen 2 Milliarden sollte es der Bank gelingen, diese höhere Hochsprunglatte zu überspringen. Aber nur die Sozialdemokraten, flankiert von der kleinen BDP, wollten der Bank die vollen 2 Milliarden geben. Die Alternative wäre, so hieß es bei der SP, dass die Staatsbank so weniger Gewinn machen und auch weniger Geld dem Kanton und den Gemeinden abliefern könne. Das dürfe nicht sein, fand SP-Mann Benedikt Gschwind.
Wir wollen den Spardruck in diesem Kanton nicht weiter erhöhen und auch die Verankerung der ZKB in den Gemeinden nicht gefährden.
Eine klare Mehrheit aus den bürgerlichen Parteien, den Grünen und Grünliberalen, konnte diesen Argumenten aber nicht folgen und war der Ansicht, eine halbe Milliarde ist genug. Mehr Steuergelder in die Bank einzuschießen sei im Moment einfach nicht nötig und politisch nicht zu verantworten, sagte Hans Frey für die SVP.
Wer darüber hinaus noch weiteren Millionen oder Milliarden Absicherungen plädiert, der nimmt unseren Auftrag als Parlamentsbank nicht ernst.
Die ZKB scheiterte anschließend auch noch mit ihrem Wunsch nach mehr Lohn für die Mitglieder des Bankrats, also für die Verwaltungsräte. Damit ist die ZKB-Führung mit ihren zentralen Wünschen und den wirtschaftlichen Argumenten dafür gescheitert am politischen Widerstand im Kantonsparlament. Sorgen machen um die ZKB müsse man sich darum aber nicht, versicherte ein enttäuschter Bankratspräsident nach der Debatte.
Wir können mit dem Ergebnis leben, selbstverständlich haben wir auf etwas anderes gehofft.
Sagt also ZKB-Bankratspräsident Jörg Müller-Ganz im Bericht von Kurdin Vinzenz. Ich bin nun verbunden mit Evelyn Kobler aus der Wirtschaftsredaktion. Der Bankratspräsident sagt also, er könne mit dem Entscheid des Kantonsrates leben. Wie ist das gemeint?
Er spielt wohl darauf an, dass er Alternativen hat, dass er kann zum Beispiel eine spezielle Art von Anleihen ausgeben und so an Kapital kommen, oder er kann den Gewinn der Bank, den die Bank jedes Jahr erwirtschaftet, stärker einbehalten, als er das bisher getan hat und so eben das Sicherheitspolster aufstocken und vor allem diese zweite Option, also den Gewinn stärker einbehalten, das ist die, die laut Bankratspräsident Jörg Müller-Ganz wahrscheinlich im Vordergrund steht. Jedenfalls hat er auf die immer wieder hingewiesen in den letzten Wochen.
Also wenn die Zürcher Kantonalbank den Gewinn zurückbehalten würde, würde das doch heißen, dass der Kanton und die Gemeinden dann leer ausgehen?
Ja, mindestens eine Zeit lang, bis das Eigenkapital genügend aufgestockt ist. In den letzten Jahren hat die Bank ja jeweils so pro Jahr 750 Millionen Franken Gewinn gemacht. Davon hat sie die Hälfte eben an Kanton und Gemeinden, also an die öffentliche Hand ausgeschüttet. Auf diese Ausschüttungen, die würden reduziert oder würden mal vorläufig ganz ausbleiben, wenn eben die Bank diesen Weg wählt. Sie hat noch einen anderen Weg, den sie wählen kann. Und zwar kann sie anstatt einfach mit aller Kraft probieren, dieses Sicherheitspolster aufzustocken, kann sie auch die Risiken stattdessen runternehmen. Also das heißt zum Beispiel, sie würde weniger Kredite vergeben. Darunter würden wahrscheinlich vor allem die Unternehmen hier im Kanton Zürich leiden, wenn sie weniger an Kredite kämen. Also schwingt da die Gefahr mit, dass das eben die Zürcher Wirtschaft bremsen könnte. Also dann wird es der Kanton einfach auf diesem Weg spüren.
Eine Bank, die weniger Risiken eingeht, war wahrscheinlich auch aus politischer Sicht das Ziel, zumindest der einen Seite im Zürcher Kantonsrat. Jetzt im Gesamten gesehen, Evelyn Kobler, aus Sicht der ZKB, wie schlimm ist denn der heutige Entscheid des Parlaments?
Also man muss sagen, die ZKB, die steht nach wie vor stabil da trotz allem. Sie erfüllt, auch wenn sie jetzt dieses Kapital vom Kanton nicht bekommt, sie erfüllt die regulatorischen Anforderungen, halt einfach ohne noch großes Zusatzpolster, das sie noch gern gehabt hätte, on top quasi, über das hinaus, was sie muss. Aber es ist schon eine ziemliche Abfuhr, wenn sie da jetzt von der Politik so ziemlich an die kürzere Leine genommen wird. Das muss für die ZKB ziemlich ernüchternd sein, dass sie da so gar kein politisches Gehör gefunden hat. Was wirklich spürbar war, das haben Sie gerade angesprochen, ist so der Unmut, der bei den Politikern hörbar war. Da dürften die Schlagzeilen, Stichwort Steuerstreit mit Amerika, wo eben die ZKB mit drin hängt, das dürfte Spuren hinterlassen haben, dass die Politik der ZKB ja nicht mehr ganz so wohlgesonnen ist.
Danke für diese Einschätzungen, Evelyn Kobler. LIBOR-Skandal und Wechselkursmanipulationen. Hinter diesen beiden technischen Ausdrücken verbirgt sich eine Menge Arbeit für die Wettbewerbskommission WEKO. In beiden Fällen ermittelt sie mit knappem Budget und wenig Personal gegen große Konzerne. Betont selbstbewusst ist die WEKO deshalb heute an ihrer Jahresmedienkonferenz aufgetreten. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann war dabei.
Großes hat sich die WEKO vorgenommen, zum Beispiel die Untersuchung von Wechselkursmanipulationen durch die Banken. Die Behörde sei am Ball in dem Fall, sagt WEKO-Direktor Raphael Corazza.
Wir haben uns das gut überlegt. Selbstverständlich werden wir den zum Abschluss bringen.
Konkret verdächtigt die WEKO mehrere Banken, die Wechselkurse durch Absprachen verfälscht zu haben. Im Visier hat sie unter anderem die UBS, aber auch die Credit Suisse, die Bank Julius Baer und die Zürcher Kantonalbank. Nicht nur die WEKO ist aktiv geworden in der Affäre. Weltweit wollen die Behörden mutmaßlichen Kursmanipulationen einen Riegel schieben und die Missetäter büßen. So, wie es die ausländischen Behörden bei den LIBOR-Referenzzinsmanipulationen bereits getan haben. Doch bei der WEKO harzt es hier. Während die Wettbewerbshüter der EU die LIBOR-Sünder schon zur Rechenschaft gezogen haben, konnte die Schweizer WEKO noch immer keine Resultate vorweisen. Ihre LIBOR-Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Und dies, obwohl die Großbank UBS durch eine Selbstanzeige erst den Stein ins Rollen gebracht hat, also wertvolle Informationen zur Zinsmanipulation an die WEKO lieferte. Sie tat dies, um später, dank der geltenden Kronzeugenregelung im Wettbewerbsrecht, straffrei auszugehen oder um zumindest nur eine kleine Buße zahlen zu müssen. Auf die Frage, wann endlich auch die WEKO ihr Resultat vorlegen werde zum LIBOR-Skandal, sagt Corazza als Chef des WEKO-Sekretariats.
Das Ziel ist immer noch Ende Jahr, die Sache auf Stufe Sekretariat abzuschließen. Ob es gelingt, dann würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber das Ziel ist dieses Jahr Stufe Sekretariat.
Wenn das Sekretariat alle Informationen zusammengetragen hat, kann als nächstes die Wettbewerbskommission über den LIBOR-Fall befinden. Einiges länger werden die neuen Untersuchungen zur Devisenmanipulation dauern. Die WEKO hat lediglich 6 bis 8 Leute, die sich durch einen Berg von Unterlagen kämpfen müssen, um den Devisenhändlern bei den Banken auf die Schliche zu kommen. Geduld ist also nötig mit der WEKO, viel Geduld sogar. Denn den Großbanken die Stirn zu bieten und ihnen stichhaltig Kursmanipulation nachzuweisen, das ist eine Herkulesaufgabe für die Schweizer Wettbewerbshüter.
Rendezvous, es ist 1:15. Schon wieder soll in Syrien Giftgas eingesetzt worden sein. Ein Video soll belegen, dass bei einem Angriff auf ein Dorf in Zentralsyrien, nahe der Stadt Hama, mehrere Dutzend Menschen verletzt worden sind. Ob das Video echt ist, ist noch nicht klar. Laut dem staatlichen syrischen Fernsehen soll eine Rebellengruppe mit Verbindungen zur Al-Qaida den Anschlag mit Chlorgas verübt haben, und zwar am Freitag. Die Rebellen machen ihrerseits das syrische Militär dafür verantwortlich. Ich sprach darüber mit dem Journalisten in Istanbul, Reinhard Baumgarten, der die Region gut kennt, und fragte ihn, wie wahrscheinlich ist für Sie, dass ein Giftgasangriff wirklich stattgefunden hat?
Er ist insofern möglich. Über die Wahrscheinlichkeit kann ich nicht so viel sagen. Möglich, da Giftgas in Syrien in Massen existiert. Und es ist durchaus möglich, dass eine der kämpfenden Seiten, es gibt ja viele, das eingesetzt hat. Rein technisch ist das machbar.
Beide Seiten beschuldigen einander nun. Wenn wir davon ausgehen, dass die Regierung unter Druck der UNO seine Chemiewaffenbestände versiegeln lassen hat, kann man dann eher davon ausgehen, dass die Rebellen das Gas eingesetzt haben?
Ich schließe das nicht aus, dass es Rebellen gewesen sein könnten, weil wir haben so viele Deserteure aus der syrischen Armee, die übergelaufen sind zu den Rebellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch eben hochrangige Leute drunter sind, die ihren digitalen Code für digital verriegelte Silos von Chemiewaffen oder ganz banal irgendeinen komplizierten Schlüssel in der Hosentasche mitgenommen haben und dass die Rebellen durchaus in der Lage sind, sich Chemiewaffen zu besorgen oder in der Lage waren, sich Chemiewaffen zu besorgen.
Wenn es die Rebellen gewesen sein könnten, die das Giftgas eingesetzt haben, Sie sagen, es könne genauso gut andersherum sein. Hätte denn Assad ein Interesse, jetzt Giftgas einzusetzen in diesem Moment?
Ja, wir dürfen nie davon ausgehen, dass weder Assad auf der Seite der Regierung noch irgendwelche Rebellen auf der anderen Seite alle Fäden in der Hand haben. In diesem Krieg haben wir so oft erlebt, dass einzelne Einheiten, Kommandeure oder einzelne Gruppen wirklich auf eigene Rechnung zum Teil agieren. Auch diese Giftgasangriffe mit den vielen Toten, die auf Assads Konto gehen offenbar, ist nicht ganz klar, kam der Befehl wirklich von ihm. Das ist so extrem undurchsichtig, was in Syrien passiert. Und beide Seiten haben ein großes Interesse daran, die jeweils andere Seite zu desavouieren, um sie als möglichst grausam und schlecht darzustellen.
In diesen Tagen stellen Beobachter in der Region fest, dass Präsident Assad selbstsicherer auftritt als noch vor kurzem. Hat er konkrete Gründe dafür?
Ja, definitiv. Denn der Kriegsverlauf, gerade der vergangenen Monate, spricht für Assad. Das heißt nicht, dass er diesen Krieg in den nächsten Tagen, Wochen oder gar Monaten für sich entscheiden kann. Ich denke, es bleibt bei diesem blutigen, grässlichen, grauenhaften Patt, dass beide Seiten mal ein bisschen was gewinnen und ein bisschen was verlieren. Aber vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr, selbst noch vor 8-9 Monaten, sah es so aus, als gewönnen eben die Rebellen die Oberhand. Davon kann nicht mehr die Rede sein, vor allem aus zwei Gründen. Die schiitische Hisbollah aus dem Libanon ist sehr, sehr stark involviert auf der Seite Assads und der Iran ist sehr stark involviert auf der Seite Assads, sodass eben die Assad-Truppen nicht mehr in die Defensive gedrängt werden, sondern sehr viele Gewinne gemacht haben. Sie haben Städte zurückerobert, sie haben wichtige Straßen und Verkehrsverbindungen zurückerobert, sodass die Rebellen doch etliche Schlappen in den vergangenen Wochen und Monaten einstecken mussten. Deswegen kann Assad im Moment relativ zuversichtlich sein.
Das heißt, Sie sagen, Assad ist eigentlich zuversichtlich, weil er sich noch an der Macht halten kann?
Definitiv. Also es sieht im Moment nicht danach aus, als würde er militärisch von der Macht verdrängt. Diese Gefahr, die durchaus für ihn bestand, vor allem auch als die Amerikaner sagten, es gab einen Giftgasangriff und wir werden militärisch gegen Syrien vorgehen, da war die Gefahr durchaus gegeben, dass dieses Gewicht oder die Balance zugunsten der Rebellen kippt und Assad richtig eins auf die Mütze kriegt.
Sagt Reinhard Baumgarten, ARD-Korrespondent in Istanbul. Die Weltgemeinschaft kann den Ausstoß von Benzin, Heizöl und Gas so weit reduzieren, dass die Klimaerwärmung auf ein vertretbares Maß begrenzt wird. Das ist die wichtigste Aussage des Weltklimarates in seinem neuesten Bericht. Diese Reduktion wäre auch nicht einmal so teuer. Und doch könnten gerade die Kosten die Länder daran hindern, nun schnell mit dem Klimaschutz zu beginnen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler über ein Dilemma und über mögliche Auswege daraus.
Wie viel der notwendige Klimaschutz kostet, fasst einer der Hauptautoren des Berichts so zusammen. Die Rettung des Planeten koste nicht die Welt, sagte der Umweltökonom Ottmar Edenhofer gestern in Berlin.
You could say it does not cost the world to save the planet.
Ein schönes Bonmot. Aber was genau steckt dahinter? Der IPCC-Bericht prognostiziert, dass die Klimaschutzmaßnahmen das Wirtschaftswachstum nicht abwürgen, sondern nur verlangsamen. Um etwa 4% tiefer läge das globale Bruttoinlandprodukt BIP Ende dieses Jahrhunderts mit Klimaschutz, verglichen mit dem BIP ohne Klimaschutz. Der Lausanner Umweltökonom Philipp Thalmann, ein Mitautor des Berichts, ordnet das so ein.
Das ist sehr tragbar, natürlich. Wobei, schauen wir, was in Japan passiert ist. Die haben ja einen großen Schock erlebt mit dem Erdbeben 2011 und viele Menschen wurden getötet in den drei Provinzen, die am meisten belastet wurden durch das Erdbeben. Dort ist das BIP um 4% zurückgegangen. Es ist nicht so leicht.
Allerdings sagt der Bericht auch, je länger die Staaten zögern, desto teurer wird's, weil der Umbau der Energiesysteme immer rasanter passieren müsste und es vielleicht sehr teure Technologien brauchen wird, um das Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen. Trotzdem stehen dem schnellen Handeln Hürden im Weg, sagt Thalmann.
Was dieser Bericht sagt, ist, man soll aufhören mit der Ölexploration, mit dem Bauen von Infrastrukturen wie Kohlekraftwerke, die dann noch lange da sein werden und die uns praktisch dazu zwingen, weiterzumachen mit fossiler Energie.
Jedes Kohlekraftwerk, das heute gebaut wird, kostet hunderte Millionen Franken und das Werk muss danach 30, 40 Jahre lang laufen, um die Kosten wieder hereinzuholen. Es geht also um Milliardensummen, die von der Öl-, Gas- und Kohlewirtschaft in den erneuerbaren Sektor umgeschichtet werden müssten. Widerstand der betroffenen Industrien und Länder ist programmiert. Dazu kommt, der Löwenanteil des Umbaus müsste in den rasant wachsenden Schwellenländern passieren. Sie aber brauchen schnelles Wachstum, um große Bevölkerungsteile aus der Armut zu holen. Eine Lösung dafür wäre, dass die Industrieländer die ärmeren Staaten beim Umbau massiv finanziell unterstützen. Das geschieht bereits teilweise, aber die ärmeren Länder klagen, die Summen seien viel zu klein. Es droht also weiterhin eine Blockade beim Klimaschutz. Einen Ausweg aus diesem Dilemma skizziert der neue IPCC-Bericht. Er zeigt auf, dass Klimaschutzmaßnahmen nicht nur dem Klima dienen, sondern den einzelnen Ländern weitere Vorteile bringen.
Ein Land müsste da nicht nur mitmachen, weil es sich verantwortlich fühlt für das Klima weltweit, sondern auch, weil es selber die Luft weniger belasten will und weniger importabhängig sein will und so weiter. Das ist wie eine Art Antwort auf den Egoismus der Länder.
Zum Beispiel China. Bisher verbrennt das Land Unmengen von Kohle, um Strom zu erzeugen. Und noch vor kurzem war ein massiver Ausbau geplant, aber inzwischen ist die Luftverschmutzung vielerorts so gravierend, dass diese Pläne nun in raschem Tempo geändert werden. In einem neuen Bericht lobt sogar Greenpeace China für diesen Wechsel und sagt, dass es damit die nötigen Klimaschutzmaßnahmen bis 2020 schon fast erreicht. Vielleicht kann also dieser Mix aus Eigennutz und Verantwortung die Weltgemeinschaft doch noch zum Handeln bringen.
Firmen wie eBay, Ricardo oder Mobility machen es möglich, dass unbenutzte Dinge genutzt oder gemeinsam genutzt werden können. In Kalifornien entstehen laufend solche Plattformen. Sie werden locker unter dem Begriff Share Economy zusammengefasst, was so viel heißt wie Wirtschaft des Teilens. Und die Gründerinnen und Gründer von Share Economy behaupten, sie würden einen Beitrag zum Schutz der Ressourcen leisten. Stimmt das aber wirklich? Priscilla Imboden hat nachgefragt.
Andy Rubin hatte einen guten Job bei Walmart. Er baute die Nachhaltigkeitsabteilung des Detailhandelsriesen auf. Dann kündigte er und gründete die Plattform Yurtle, auf der Menschen Güter verschenken, statt sie zu kaufen.
And I came to realize that no matter how much we could take plastic out of a fork, right, or make a garment that was cut a little bit better to have less waste.
Ich kam zum Schluss, dass egal wie wenig Plastik wir in eine Gabel tun oder wie wenig Stoff wir für ein Kleid brauchen oder wie wenig Leim ein Tennisschuh hat, wir machen die Produkte einfach ein bisschen weniger schädlich. Das ist alles. Außerdem seien bereits mehr als genügend Sachen da. Zum Beispiel gäbe es heute für jeden Menschen auf der Welt 62 Legosteine.
We have this abundance of things. But it really, you know, it doesn't serve anyone well if it's sitting in a closet in garage.
Wir haben Dinge im Überfluss und das macht keinen Sinn, da viele unbenutzt im Keller oder in der Garage liegen. Es fühlt sich wunderbar an, sie herauszunehmen und jemandem zu geben, der sie brauchen kann. Das macht seine Plattform möglich. Das Modell könnte große Auswirkungen haben, findet Gründer Andy Rubin. Eine Umfrage unter Bekannten habe ergeben,
roughly 25% of the things that we now need to buy exist somewhere sitting idle in a closet and garage.
25% der Dinge, die jemand wollte, besaß jemand anders im gleichen Netzwerk und brauchte sie nicht. Ruben folgert, dass ein Viertel des Detailhandels unnötig wäre. Vielleicht ist das etwas vorschnell, aber Risikokapitalgeber sind darauf eingestiegen. Sie haben Yurtle finanziert. Das ist nicht erstaunlich, denn die Sharing Economy Plattformen sind derzeit unter Finanzgebern in Kalifornien sehr beliebt. Zu Recht findet Annie Leonard, Leiterin von The Story of Stuff Project, einer Organisation für intelligenteren Konsum.
These new online technologies allow sharing to be massively scaled up and potentially monetized.
Das Internet macht es möglich, diese Modelle breit anzuwenden und damit auch viel Geld zu verdienen. Das zieht die Risikokapitalgeber an. Das könnte aber auch die Wirkung dieser Plattformen verstärken und den Konsum reduzieren, findet Annie Leonard. Einzelne Beispiele, wie etwa das Carsharing, stimmen sie hoffnungsvoll.
There was a clear study from the University of California. They found that for every additional car in a carsharing fleet, it reduces individual car ownership by 9 to 13 cars.
Eine neue Studie der University of California zeigt auf, dass jedes Carsharing-Auto in den USA 9 bis 13 Autos im Privatbesitz einspart. Das ist viel. Das Nutzen gebrauchter Dinge könne sogar das Wirtschaftssystem gefährden, sagt die Nachhaltigkeitsaktivistin.
Our economy in the US is about 70% based on consumption. So if people really did scale back their consumption, that is a real threat to the economic system.
Die Wirtschaft in den USA wird zu 70% vom Konsum getrieben. Wenn die Leute wirklich weniger konsumieren, bedroht dies das Wirtschaftssystem. Aber wenn sie es nicht tun, so gefährden sie das Ökosystem, sagt Annie Leonard. Letzteres sei schlimmer, denn ohne natürliche Ressourcen könne auch niemand mehr wirtschaften.
Und kurz vor eins noch dies. Es ist wohl das umstrittenste Kunstprojekt, das die Stadt Zürich je hatte. Am Zürcher Limmatquai wird in diesen Tagen ein ausgedienter Hafenkran aufgebaut. 30 Meter hoch ist er und kommt aus dem norddeutschen Rostock zu Besuch für ein paar Monate. Das Kunstprojekt kostet rund 600.000 Franken, finanziert vor allem aus Steuergeldern. Dieser Hafenkran lässt niemanden kalt. Das Kunstprojekt ist Gesprächsthema Nummer 1, wie Vera Deragisch in der Zürcher Altstadt am Limmatquai feststellen könnte.
Gearbeitet wird an diesem Vormittag nicht am rostig-grünen Riesen. Das geschieht vor allem nachts. Tagsüber wird diskutiert, gestaunt und fotografiert. Passanten ärgern sich oder sind voll des Lobes.
Ich finde es der grosse Sommerhit und ich freue mich wahnsinnig darauf. Es ist schon eigenartig, also es ist ein extremer Kontrast natürlich zu der Stadt, aber das ist eben der Reiz davon. Ja.
Ein Blödsinn ist das und das Geld ausgeben für so einen Kaffee. Schauen Sie mal den Rosthaufen an.
Also wenn das ein Kunstwerk sein sollte, ist wirklich ein wüster Sau-Dreckhaufen, der wirklich nicht dahergehört.
Die Hafenkran-Touristen, noch stammen sie meist aus Zürich und Umgebung. Die ausländischen Touristen haben keine Ahnung, was das Ganze soll.
I don't know, I thought it was some sort of a historical exhibit.
It's an art project.
Okay. It looks good, but they could have at least put some notice there saying that it's an art project rather than a historical object.
Vielleicht, so der Mann aus England, müsste man noch ein Hinweisschild montieren, damit man wisse, dass der Hafenkran ein Kunstprojekt sei und nicht Teil einer historischen Ausstellung. Bestens informiert ist eine Schulklasse aus dem nahen Zürcher Unterland. Und die Schülerinnen und Schüler haben alle eine Meinung.
Das ist eigentlich unnötig gegen mich. Ich weiss nicht, wieso man das als Kunst bezeichnet.
Vor allem Farbe, finde ich, passt nicht da.
Also es lohnt sich auch nicht, von Norddeutschland den für 9 Monate hier zu bringen. Ich hätte auch irgendwie einen näheren nehmen können.
Es ist einfach nur Kunst, zusammen geteilt zu werden und ein bisschen Werbung für Zürich.
So einfach ist das. Der Hafenkran als Kunstprojekt für alle und als einzigartiger Werbeträger für die Stadt. Wobei, so einzigartig ist das Projekt nicht. Die Idee, die Schweiz ein Stück näher ans Meer zu bringen, die hatten andere auch schon.
Der Leuchtturm auf dem Oberalppass oben, zur Rheinquelle, oder? Das ist eine Kopie von dem von Rotterdam. Der hat wenigstens eine Beziehung zum Rhein. Aber dass Zürich eine Hafenstadt hat, habe ich noch nicht gelernt.
Der Leuchtturm auf dem Oberalppass, der steht dort seit bald 4 Jahren. Der Hafenkran in Zürich ist in 9 Monaten wieder weg. Oder vielleicht doch nicht?
Ich glaube, bis dahin werden die sagen, den lassen wir 5 Jahre stehen. Als wäre das toll.
Der Bericht von Vera Deragisch aus Zürich. Aufsteller oder Aufreger? Darüber, was Kunst kann oder soll, sprechen wir gleich mit dem Verantwortlichen der Stadt Zürich im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Bitte, Simon Loy.
Im Osten der Ukraine haben prorussische Separatisten ein Ultimatum der Regierung in Kiew verstreichen lassen. Sie räumten die besetzten Gebäude bis jetzt nicht. Die Zürcher Kantonalbank bekommt vom Kanton lediglich 500 Millionen Franken, um ihre Eigenmittel aufzustocken und nicht 2 Milliarden, wie sie gerne gehabt hätte. Das hat das Kantonsparlament entschieden. Bei der Suche nach dem Boeing der Malaysia Airlines setzen die Experten nun auf ein unbemanntes U-Boot. Es läuft mit Batterie und kann während 20 Stunden bis maximal 4.500 Meter tief tauchen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.